nochmal an alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Schön, wieder hier zu sein. Genau. Und es ist so, also ist ja gut, dass der Franz jetzt noch gekommen ist, ne? Sind wir ja echt froh drum, ne? Weil ist genau das, das ist genau mein Thema, worüber ich sprechen möchte. Und zwar möchte ich heute gern mal so die Lebensgeschichte von Jesus aufzeigen. Und jetzt ist es viel besser, ja, okay. Hier vorne hört man das nicht so genau. Ich möchte jetzt gern mit euch gemeinsam anschauen, so, woher kommt Jesus, wo ist er gerade und wie sieht die Zukunft mit ihm aus? Und deswegen habe ich die ganze Predigt genannt, Jesus von Anfang bis Ende. Wir werden also ein paar Bibelstellen anschauen, aber sie sind leicht nachzulesen. Ne? Ihr seht sie dann immer hier vorne. Kann man sie von dort hinten aus sehen? Kann man sehen? Geht das? Okay, schön. Wir gucken einfach ein paar Bibelstellen an, genau, und schauen mal so, was die Bibel uns so sagt, was von Jesus berichtet wird, von Anfang bis zum Ende. Und jetzt, wenn wir Jesus von Anfang anschauen wollen, dann müssen wir ganz, 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 ganz weit zurückgehen. Und zwar so an den Anfang der Schöpfung. Und da heißt es im 1. Mose 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also es gab einen Zeitabschnitt, den nennt die Bibel im Anfang. Dieser Zeitabschnitt heißt im Anfang. Wir wissen nicht, wie lange der dauerte, das war im Anfang. Und in dieser Zeit wurden die Himmel, also es gibt mehrere Himmel, und die Erde von Gott geschaffen. Und jetzt kann man sich überlegen, naja gut, jeder kennt den ersten Vers der Bibel. Was hat es mit Jesus zu tun? Ne? Wir gucken mal in Johannes rein und da steht nochmal was Ähnliches. Da heißt es im Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wir haben hier die gleiche Bezeichnung wie im Alten Testament. Im Alten Testament fängt es an mit im Anfang und Johannes beginnt mit im Anfang. Also der gleiche Zeitabschnitt wird uns hier gezeigt. Und jetzt erfahren wir hier, Johannes 1, Vers 1, erfahren wir, in diesem Zeitraum, in dieser Zeit war das Wort. Und das Wort war damals schon, im Anfang war das Wort schon. Und dieses das Wort war bei Gott. Und wir erfahren sogar noch mehr, dieses das Wort war Gott. Und jetzt müssen wir noch rausfinden, so in den nächsten Versen, was verbirgt sich denn hinter diesem Synonym das Wort? Und das lesen wir im Johannes, eben in den weiteren Versen, und da heißt es, der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Wir wissen jetzt schon ein bisschen mehr, dass nämlich das Wort steht für eine Person. Also ihr merkt, es ist ganz dringend wichtig, dass man das Handy lautlos stellt, wenn man in den Gottesdienst kommt. Ne? Genau. Haben ja auf der Fahrt aber auch erst geblickt, dass wir das noch machen müssen. Genau. Also der Begriff, das Wort, steht für eine Person. Und diese Person war schon in den Ursprüngen des Universums bei Gott. Das war am Anfang bei Gott. Und nicht nur das, nein, das ganze Universum, das All, ist auch durch diese Person entstanden. Das heißt, jedes Atom, welches es in diesem Universum gibt, wurde von dieser Person erschaffen. Und diese Person war das Leben. Und wenn es heißt, das Leben, ja, in ihm war das Leben, dann meint es nicht nur unser körperliches Leben. Das ist nicht nur das Existieren und Vegetieren hier auf der Erde. Es meint, das Leben zu haben im Körper, in der Seele und im Geist. Ein umfassender Lebensbegriff, der nicht nur unseren Körper meint, sondern wirklich unsere gesamte Person meint. Also ein echtes Lebendigsein, auch am inneren Menschen. Und so, wie es von Gott heißt, er ist Licht, das steht im 1. Johannes 1,5, ja, Gott ist Licht, so heißt es auch von dieser Person. Sie ist Licht, sie ist das, sie war das Licht der Menschen. Und wisst ihr, es ist einfach so, ob die Menschen es immer wissen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Tatsächlich ist es so, alle Menschen sehnen sich nach dem wahrhaften Licht. Sie wissen das zum Teil gar nicht. Sie sehnen sich nach wahrhaftem Leben. Sie möchten leben. Und alles, was wir Menschen tun, ist ein Hinstreben nach diesem inneren, erfüllten Leben, nach dem wir uns sehnen. Und bei manchen läuft es eben in andere Richtungen. Manche suchen Gott und manche suchen das ganze Leben in Drogen oder sonst irgendwo in Erfolg und Reichtum. Aber eigentlich stecken wir Menschen, sind wir ein sehnende Personen, die uns nach diesem Leben eben sehnen. Und diese Person, von der hier die Rede ist, Dankeschön, die war immer schon Lebensspender, Lichtgeber. Das war immer schon für uns Menschen Lebensspender und Lichtgeber. Und jetzt, natürlich, ihr wisst ja, ne, deswegen sind wir ja in einer Gemeinde, wer wird wohl diese Person sein? Das sagt uns der Kolosserbrief. Und der Kolosserbrief sagt im 1. Kapitel, Vers 16 und 17, sagt er, denn durch ihn, und ich habe hier Jesus eingeführt, weil das aus den vorherigen Versen klar wird, denn durch ihn, Jesus, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und jetzt wissen wir, wer diese Person ist. Und es wird uns noch mehr verraten von Jesus. Er hat nicht nur das geschaffen, was sichtbar ist, er hat auch das geschaffen, was unsichtbar ist. Also alle geistlichen Mächte wurden von ihm erschaffen. Die Himmel und die Bewohner des Himmels sind von ihm erschaffen worden. Und das Universum, das sind nicht nur Planetenklumpen, die ihren Lauf machen, sondern das Universum ist auf ein Ziel hin geschaffen worden. Und zwar auf ihn zu. Und das lesen wir hier, ne? Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Und wisst ihr, irgendwie hat mich das irgendwie beruhigt, mich persönlich. Es gibt so eine Strömung, eine Ausrichtung alles Bestehenden zu ihm hin. Und das heißt, ich meine, wir leben auf einem Planeten, der vergänglich ist. Er ist eine Uhr, die aufgezogen wurde und die abläuft. Aber alles Vergängliche, alles Vergehen ist hin, zielt hin auf ihn. Es ist nicht eine Fehlkonstruktion, sondern steckt ein Plan dahinter. Wir werden den später am Schluss noch genauer anschauen. Aber alles hat ein Ziel. Und das, was geschaffen wurde, ist als Ziel zu ihm hin geschaffen worden. Ich habe mir das so vorgestellt wie eine Wohnung oder ein Haus, das man sich einrichtet oder vielleicht sogar das Haus baut, wenn man sich das noch heutzutage leisten kann. Ja? Man richtet sich die Wohnung so ein, wie es einem am besten gefällt und wie es einem am besten erscheint. Und so ist das All. Das Universum, das All, ist so geschaffen worden, dass es ihm gefällt und es ist geschaffen worden zu ihm hin. Und ich finde das alles wahnsinnig gewaltig und ich kriege es eigentlich nicht so recht in meinen Verstand rein. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir eigentlich zu groß. Und jetzt reden wir noch weiter. Also das war jetzt Jesus im Anfang. Jetzt schauen wir an Jesus im Alten Testament. Im Alten Testament ist nämlich Jesus auch schon da gewesen. Er war ja auch damals für diese Menschen das Licht und das Leben. Nur im Alten Testament ist Jesus einfach verborgen. Er ist unsichtbar. Erst jetzt mit der Brille des Neuen Testamentes können wir, wenn wir ins Alte Testament reingucken, Jesus an überall, an ganz, ganz vielen Stellen erleben. Ich möchte mal einige wenige nennen. Adam und Eva, ne? Ganz am Anfang. Adam und Eva, ne? Die wurden durch den Tod eines Tieres von ihrer Blöße vor Gott bedeckt. Wisst ihr, die ganze Zeit heißt im 1. Mose, und Adam tat jenes und Eva tat dieses und die Schlange tat nochmal was. Nur Gott ging ab und zu mal spazieren. So, und dann kam der Sündenfall. Und jetzt wurde Gott aktiv. Und er tötete ein Tier und er bedeckte sie mit dem Fell des Tieres. Gott wurde aktiv. Nicht die Menschen haben das Tier getötet, Gott wurde aktiv. Und wisst ihr, das ist Jesus. Jesus, das Lamm, das für uns starb, um uns von unserer Schuld, von unserer Blöße zu bedecken. Oder schauen wir mal Abraham an. Ne? Abraham ist so das ganz deutliche Beispiel. Ne? Abraham, der seinen Sohn opfert. Abraham, der seinen Sohn opfert mit dem Denken, Gott wird ihn nachher wieder auferstehen lassen. Der hat ihn geopfert und hat gedacht, und später wird Gott meinen Sohn wieder auferstehen. Ich ramme ihm jetzt da dieses Messer ins Herz und später wird Gott ihn wieder auferstehen lassen. Das hat sich Abraham gedacht. Und was sehen wir? Wir sehen wieder Gott, der seinen Sohn hingibt. Ne? Bei Abraham heißt es dann, nimm statt dem Sohn den Widder. Ja? Und das wieder ist ein Tier getötet worden, stellvertretend für einen Menschen, für die Menschheit. Oder die Geschichte von Josef. Ich finde die Geschichte von Josef, die spricht mich einfach schon einige Jahre lang an. Ne? Also ganz, ganz kurz mal, ne? Was geschah bei Josef? Ne? Josef wird verkauft von seinen Brüdern in die Hand des Feindes. Ne? Wir haben doch jetzt Ostern gefeiert. Ne? Und da habt ihr doch die Passion und die Leidensgeschichte Jesu auch gelesen. Jesus, der von seinen Brüdern verkauft wird, in die Hand des Feindes. Dann wird Josef ein Sklave und nicht, dass es reicht, dass er jetzt Sklave ist in Ägypten. Nein, er wird beschuldigt und landet noch im Gefängnis. In der tiefsten Tiefe, die damals, nehme ich an, möglich war, im Gefängnis landet dieser Josef. Und wieder sehen wir ein Bild für Jesus. Jesus, der nicht nur den Römern übergeben wurde, sondern Jesus, der getötet wurde und Jesus, der dann in das Totenreich kam, in die tiefste Tiefe. Und wie ging es mit Josef weiter? Was geschah? Großartiges? Irgendwann hat der Pharao ihn geholt. Von der tiefsten Tiefe hat er ihn rausgeholt, aber nicht damit er länger Sklave ist, sondern er hat ihn weiter hochgehoben und hat ihn als seine rechte Hand eingesetzt. Josef wurde der Zweite nach dem Pharao, erhöht über alle anderen Ägypter, die so irgendwo da sich schon so den Wunsch gehegt haben, hier große Geschäfte zu machen. Er wurde erhöht. Und wieder sehen wir ein Bild für Jesus. Jesus, der aus der tiefsten Tiefe herausgeholt wird und zur Rechten Gottes gesetzt wird. Da sehen wir Jesus. Und jetzt können wir gerade weitermachen. Wir können uns die Geschichte von Jona angucken. Ne? Jona, dieser Held, der abhaut, wenn Gott mit ihm redet. Und was geschieht? Ja, Gott bringt ihn zurecht durch einen Fisch. Er landet in der Tiefe. Er sagt von sich selber, in dem Fisch betet er und sagt, Gott, der du mich in die Tiefe geführt hast. Und was geschieht jetzt? Wird dem Fisch einfach schlecht, sodass er ihn irgendwann rausrülpst? Könnte man da denken? Nein, der Fisch, dem wird befohlen, spucke ihn, gib ihn wieder her. Und so wie Jesus. Jesus wurde aus dem Totenreich herausgeführt, nicht weil dem Totenreich übel war, sondern weil Gott gesagt hat, gib ihn wieder her. Und dann ging Jona und ging in die Stadt Ninive und die gesamte Stadt hat sich bekehrt. Die gesamte Stadt hat sich bekehrt. Ninive, ein Bild für die Welt. Und so ist Jesus gekommen in die Welt. um die Menschen zu Gott zu führen, wie Jona. Und so können wir jetzt weiter gucken. Ne? Wir können auf den König David gucken. König David, das ist der Kämpferkönig. Kämpferkönig, ne? Also das ist der König, der Schwert in die Hand nimmt und kämpft. Hey, Jesus, der für uns kämpft. Und dann kommt Salomo. Das ist kein Kämpferkönig, das ist ein Friedensreichkönig. Jesus, Salomo, Shalom steckt da mit drin. Ne? Der Friede, der von Gott kommt. Und der 40 Jahre ist der Salomo König. 40 Jahre. Wisst ihr, 40 ist immer so eine Generation. Eine Generation voll Frieden. Und jetzt ist es so, im Alten Testament ist Jesus verborgen, aber wir sehen ihn und sein Erbarmen mit seinem Volk, sein stellvertretendes Kämpfen, sein Sterben für uns und seine Herrlichkeit, sein Friedensreich sehen wir an ganz vielen Stellen im Alten Testament. Und das hat Gott bewusst gemacht, dass er das im Alten Testament hat er Jesus ein Stück weit verborgen, weil er das denen zeigen möchte, die ihn lieben. Die ihn lieben, denen wird das offenbart. Na und jetzt, wie ging es weiter? Jetzt haben wir also im Anfang angeschaut, wir haben das Alte Testament angeschaut und jetzt schauen wir an, als Jesus auf die Erde kam. Und da lesen wir einfach im Johannes weiter. Das Johannesevangelium ist da sehr aufschlussreich zu dem Thema. Und dann steht hier, er war schon immer in der Welt, die ja durch ihn entstand. Doch die Menschen erkannten ihn nicht. Ne? Die haben den nicht erkannt. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Wir kennen diese Bibelstelle wahrscheinlich zum Teil. Gut, der Franz hat noch Probleme damit, der blättert gerade nach. Ne? Ist schon klar, ne? Der ist noch ein bisschen unerfahren in diesen Dingen. Der muss das noch rauskriegen. Aber hier sehen wir Jesus, wie er verdeckt im Alten Testament war und jetzt etwas radikal anderes macht. Ich meine, das wirklich radikal, dieser, im Sinne des Wortes, wie man es nur meinen kann. Jesus legt seine Gottheit ab und er wird und er wurde Mensch. Andere übersetzen an der Stelle, er wurde Fleisch. Kennen wir vielleicht Luther und Elberfelder schreiben, er wurde Fleisch. Und wisst ihr, wenn wir das Wort Fleisch angucken, egal ob im Alten Testament oder im Neuen Testament, dann bedeutet Fleisch, fleischlich sein, immer ein Ausdruck von Menschlichkeit, ein Ausdruck von Sündhaftigkeit. Und das bedeutet, als Jesus auf die Welt kam, hatte die Sünde Zugkraft an ihm. Sie zog ihn in eine Richtung. Im Jakobusbrief, da steht es, da kann man da nachlesen. Da steht, die Sünde, die uns wegzieht, ja, die zieht uns weg von Gott. Ja, die will uns in ihre Richtung ziehen. Und dieses Ziehen hat Jesus auch erlebt, weil er Mensch war. Und wisst ihr, Jesus erlebte Versuchungen. Jesus erlebte Enttäuschungen. Er erlebte Schwachheit. Er erlebte Vergänglichkeit. Er spürte, wie die Werke des Fleisches in ihm entstehen wollten. Alles, was wir spüren, was unsere Menschlichkeit und Fleischlichkeit ausmacht, das hat auch Jesus erlebt. Und ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich denke, manchmal meinen wir, die Werke, die Jesus getan hat, Blinde geheilt, Tote wurden auferweckt und so weiter, dann denken wir, ja, ist ja klar, ne? Ist ja Jesus, ne? Gottes Sohn, ist ja kein Problem. Für den ist, ne, Franz, also für mich schon ein Problem, aber für ihn noch nicht, er ist ja schließlich Gottes Sohn. Wisst ihr, wenn man das hier richtig ernst nimmt und auch noch andere Bibelstellen, muss man eigentlich sagen, nö. Ist nicht der Fall. Jesus war Mensch. Und diese Wunder, die konnte er tun, weil er in Verbindung ohne Sünde mit Gott war. Er hörte auf Gott und das, was er sah bei Gott und was er hörte, das tat er. Und automatisch entstanden dann diese Wunder. Deswegen sagt er zum Beispiel auch, ne, ihr werdet größere Wunder tun. Weil das hat nichts mit seiner Gottlichkeit, seinem Gottes Sohn zu sein, zu tun, sondern mit seiner Nähe zum Vater hat es zu tun, dass er diese Wunder tun kann, konnte. Also, ich denke tatsächlich, das ist der Grund, warum Jesus diese Wunder tun konnte. Und das bedeutet, er war wirklich ganz Mensch. Er war nicht ein bisschen Mensch, sondern er war ganz und gar Mensch. Und zwar deshalb, weil er es abgelegt hat. Es hat ihm niemand genommen, das Göttliche, sondern er hat es abgelegt. Und wir lesen zum Beispiel im Hebräerbrief, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und mit Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Jesus wurde aus dem Tod errettet, aus dem Tod, der durch die Sünde entsteht. Und er musste so wie wir schreien, beten und flehen, dass Gott ihn doch frei von der Sünde macht und ihn davor bewahrt, in die Sünde hineinzukommen. Er hat es geschafft. Er hat nicht gesündigt. Aber ihr seht, es war ein Kampf für ihn, dass das so rauskam. Ja, Jesus auf der Erde, ne? Das ist die Situation. Ein Mensch, der hier als Gottes Sohn kommt, als Mensch auf die Erde. Und wir wissen, wie es weiterging. Ne? Wir wissen, die Geschichte, das Volk Gottes lehnte ihn ab. Er wurde den Römern übergeben, eingetauscht für einen Mörder, gekreuzigt und getötet. Selbst Pilatus hat geblickt, dass an diesem Menschen kein Fehl ist. Und er sagte dann zu den Juden, sein Blut komme auf euch. Und genau das ist geschehen. Die Schuld kam auf das jüdische Volk damals. Jetzt machen wir weiter. Okay, ist ja, das Thema ist immer noch die Lebensgeschichte Jesu. Ne? Wie ging es denn weiter? Jesus hätte jederzeit seine Göttlichkeit wieder anziehen können. Ja, das heißt ja von ihm, er hätte Engelscharen rufen können, die ihn da vor dem Kreuz bewahrten. Doch er wollte stellvertretend als Mensch sterben, um die Menschheit frei von der Sünde zu machen und gerecht vor Gott zu stellen. Das war sein Ziel. Und wisst ihr, jeder Mensch, der gesündigt hat, kommt in das Totenreich. Wir kennen diesen Begriff Totenreich, ne? Das Reich, wo der Tod herrscht. Wisst ihr, das ist das Gegenteil vom Himmelreich. Das Himmelreich ist ein Lebensreich, Nähe zu Gott. Das Totenreich ist das Reich des Todes. Und das ist die größte Trennung von Gott. Man kann gar nicht weiter von Gott getrennt werden. Und wir lesen hier in der Apostelgeschichte, doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hatte es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Und jetzt sehen wir, dass Jesus, so wie Jona, in die tiefste Tiefe hinabkam, weil er Mensch war, weil er die Sünde von dir und mir auf sich geladen hatte. Er hat nicht gesündigt und weil er nicht gesündigt hatte, konnte er meine Sünde übernehmen. Das kann keiner von euch. Ich kann es für niemanden von euch und niemand kann es für mich, weil ich gesündigt habe. Aber Jesus, er konnte nicht nur meine Sünde, sondern eure Sünde, die Sünde der ganzen Menschheit auf sich ziehen, anziehen, weil er nicht gesündigt hatte. Und so wie Jona, und so wurde auch Jesus auf Geheiß Gottes heraufgeholt und befreit. Aber wisst ihr, der Ort der Tiefe, das Totenreich, ist die Heimat aller, die gesündigt haben. Da Jesus nicht gesündigt hatte, klar, hatte das Totenreich kein Anrecht auf ihm und konnte ihn auch nicht aufnehmen. Ne? Jona, der Fisch konnte Jona nicht verdauen, ne? War einfach zu großer Grill, ne? Funktionierte einfach nicht. Ja, so war es beim Totenreich und Jesus. Und deswegen konnte Jesus stellvertretend für uns an diesen Ort gehen und uns losbinden von der Sünde. Losbinden von der Sünde. Es gab nämlich ein Problem mit uns Menschen. Wir Menschen, wir leben zwar hier auf diesem Planeten, doch wir sind gebunden. Eine ganz lange Schnur, die geht bei mir schon 62 Jahre lang, ne? Die ist ziemlich dehnbar. Ja, eine ganz lange Schnur hat uns angebunden im Reich des Todes. Wir wussten, von Anfang an war schon klar, dort wird unser Ziel sein. Und wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er ging in dieses Totenreich und er hat uns losgebunden. Diese Schnur ist nicht mehr da, die ist durchtrennt für die gesamte Menschheit. Für dich, für mich, für die gesamte Menschheit. Kein Mensch muss mehr im Totenreich landen, weil wir losgebunden sind. Und das ist das Wort Erlösung. Erlösung heißt losgebunden sein von der Sünde, vom Tod. Damit wir jetzt frei sind, Gott zu dienen, statt der Sünde zu dienen. Das hat Jesus damals im Totenreich getan. Und ich habe gestern die Predigt Manuela vorgestellt und sie hat gesagt, toll, jetzt kannst du Schluss machen. Ja, an der Stelle, ne? Schönes Ende. Und ich habe da gesagt, Manuela, wart, es geht noch weiter. Ich muss noch erzählen, wie es weitergeht. Und das muss ich euch auch noch erzählen. Ja, und jetzt, als Jesus wurde aus dem Totenreich herausgeführt, nachdem er uns losgebunden hat, deswegen heißt es an einer Bibelstelle, ne, er wurde hinaufgeführt in den Himmel und hat Menschen mit sich gezogen. Er hat die Menschheit mit sich gezogen, dass wir nicht mehr unten festgebunden sind, sondern dass wir jetzt oben festgebunden sein können. So, und jetzt wurde er erhöht von Gott und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Wie ging es weiter, als Jesus erhöht wurde? Kennen wir auch schon. Ganz kurz, Spruch, Psalm 110, Vers 1, Spruch des Herrn, Herrn, groß geschrieben ist immer Jahwe, ja, oder Adonai, oder wie auch immer, ja, mag keine Diskussion darüber, ja, also ist immer Gott gemeint, und jetzt heißt es hier, Spruch des Herrn, für meinen Herrn, das hat David geschrieben. David hatte einen Herr über sich, so wie du und ich, einen Herr über uns haben, ja, Spruch des Herrn, für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Füße gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Entschuldigung, vielen Dank. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Altes Testament, ne? Im Neuen Testament steht es auch, da heißt es, dort wartet er, Jesus, bis Gott ihm seine Feinde als Schemel unter die Füße gelegt haben. Hebräer 10. Und jetzt haben wir die Antwort, und zwar, was tut Jesus eigentlich im Augenblick? Im Anfang war er mit Schöpfung beschäftigt. Ja, dann kam er auf die Erde, da war er mit Heil beschäftigt. So, und jetzt ist er im Himmel. Und was tut er jetzt? Wisst ihr was? Er ist mit Warten beschäftigt. Halleluja. Er ist mit Warten beschäftigt. Er wartet darauf, dass alle seine Feinde ihm unterworfen werden. Sein stellvertretendes Sterben für die Menschheit beinhaltet eben, dass nicht nur unsere Freiheit, sondern auch, dass sich alle Mächte, die sich gegen Gott erheben, ihm unterstellt werden. Und wisst ihr, ich glaube, es ist so, Gott ist bedingungslose Liebe. Ne? Das ist so eine Aussage von Gott ist. Gott ist Liebe. Und ich denke, Gott liebt alle Menschen. Und der Feind, der will Gott, der Feind, alle Feinde Gottes wollen die Menschen, die Gott liebt, zerstören, zertrümmern, aufreiben und töten. Der Feind, manchmal denke ich, der ist gar nicht an uns interessiert. Der ist interessiert, den zu kränken, der uns liebt. Das ist sein Geschäft. Und der Sieg Jesu über die Sünde ist so umfassend, dass nicht nur die Sünde weggetan wird, sondern sogar die Mächte, die sich ihrer benutzen, und sogar das Totenreich, welche die Sünder aufnimmt. Alle, durch das Erlösungswerk soll alles ihm unterstellt werden. Und jetzt ist so die Frage, ich habe mich immer bei jedem Zeitabschnitt, habe ich so ein bisschen mich gefragt, was bedeutet das für uns jetzt heute? Was heißt das jetzt für uns Christen heute? Also wir leben in einer Zeit des Wartens. Und wisst ihr, es ist ganz witzig, wir erleben gerade nämlich beides. Wir sehen schon jetzt Jesus in seiner Herrlichkeit. Und aber gleichzeitig, ja, wir sehen Jesus erhöht als König. Und wenn wir Lobpreislieder singen, Anbetungslieder singen oder was auch immer, erheben wir ihn und sagen, du bist Herr siegreich, du bist König. Wir singen ein Lied und das heißt siegreich auferstanden. Da heißt es siegreich auferstanden. Er ist nicht als Dümpel auferstanden, er ist siegreich auferstanden, um uns den Sieg zu geben. Das ist Herrlichkeit Jesu. Aber gleichzeitig, ganz ehrlich, sehen wir doch auch, wie auf der Erde noch ganz andere Mächte herrschen. Und diese Mächte möchten die Menschen und auch uns zerstören, kaputt machen, aufreiben, ins Unglück, in die Dunkelheit, in die Schwärze, in die Gottferne bringen. Und in dieser Position sind wir Christen seit über 2000 Jahren. Einerseits sehen wir Herrlichkeit, gleichzeitig, ich sage mal Wort, sehen wir den Krieg in der Ukraine und Ungerechtigkeit und Tod und Mord. Gleichzeitig. Und das ist jetzt weit fort, aber sehen wir auch in unserem eigenen Leben. Wir leben also jetzt in so einer Zwei-Mächte-Gesellschaft. Wir haben den Vorzug, dass wir nicht nur die Welt sehen, sondern wir sehen das verborgene Königreich Gottes und seine Herrlichkeit. Wir haben noch zwei Blickwinkel, ne? Zwei Augen, zwei Blickwinkel. Ne? Wer das nicht hat, der sieht ja nur das Dunkle und das Schwarze und das Zerstörerische. Und wisst ihr, ich glaube, jetzt ist es dran für uns Christen, auf ihn zu sehen, in den Himmel zu sehen und nicht auf die Erde. Jetzt ist es dran, sich verwandeln zu lassen durch das Sehen auf ihn. Ja, es gibt eine Bibelstelle, werdet verwandelt durch das Sehen auf ihn. Und wenn wir auf ihn sehen, sei es nachher im Lobpreis, in Anbetung, in den Lobliedern, wir werden verwandelt am inneren Menschen. Und in was werden wir verwandelt? Wir werden verwandelt in ihn. Aber nochmal, er ist der König der Herrlichkeit. Wir werden verwandelt in Herrlichkeit, in Größe, in Autorität und in Stärke. Und deswegen, so wie Stephanus, ne? Ich habe das nochmal extra nachgelesen, damit ich mich auch nicht täusche, Apostelgeschichte 7, und da heißt es von Stephanus, er war voll Glauben und Heiligen Geist und er sah in den Himmel. Voll Glauben und Heiligen Geist und er sah in den Himmel. Und dann heißt es, und er sah den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen, in seiner Herrlichkeit. Aber wohin hat der Stephanus geschaut? Nicht auf die Welt und auf die Erde? Er hat in den Himmel geschaut. Und da hat er all seinen Glauben, seinen Heiligen Geist, was er an Glaubensleben hatte, hat er da hineingelegt und hat auf Gott gesehen.
Aber er hat auch gesagt, der Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht.
Genau. So ein Kerle möchte ich auch gern sein. Muss ich ehrlich sagen, so ein Kerl möchte ich sein. Wünsche ich mir, dass wenn die Steine fliegen, dass ich dann vergeben kann. Das wäre echt mein Gebet. Jesus ist der Herr der Herrlichkeit, der Macht und des Sieges. Und das ist auch unser Anteil. Und ich komme jetzt zur letzten Folie. Muss ich gleich ankündigen, ja, dass es nicht so lange dauert. Und dann, jetzt kommt die letzte Information, die ich weiß, über die Lebensgeschichte von Jesus. Ja, wir haben angefangen mit dem Anfang, wir waren im Alten Testament, Jesus auf Erden, Jesus im Totenreich, Jesus jetzt. Und jetzt gibt es noch eine Bibelstelle, die ich mit euch angucken möchte, Jesus in der Zukunft. Und die steht im Korintherbrief. Bisschen länger, aber ich lese sie euch vor. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet, denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allem. Meines Wissens die letzte Information, die wir wissen, die ich weiß, über die Zukunft von Jesus. Diese Zeit der zweimächtigen Gesellschaft, Welt, Herrlichkeit im Himmel, die wird zu Ende gehen. Und das heißt für uns jetzt, wir wissen, sie geht zu Ende. Für uns ist Ausharren dran. Warten, bis wir das, was wir glauben, auch sehen werden. Und wisst ihr, dieses Warten hat ein Ziel. Es ist nicht unendlich. Ne? Das heißt nicht von Äon zu Äon in Ewigkeit, sondern es gibt einen Endpunkt. Und alles läuft auf ein Ereignis hin. Und das Ereignis ist Jesus, dem alles übergeben wurde, Jesus, dem alle Mächte unterstellt wurden, der die Feinde hat zum Schemel seiner Füße, wird alles dem Vater geben. Und dann wird Gott sein, alles in allem. Und wisst ihr, hier steht, guckt mal genau hin, es hat mich so gefreut, dann ist Gott alles in allen. Das kann man hinten schlecht lesen. Dann ist Gott alles in allen. Wisst ihr, das heißt, es wird eine Zeit geben, wo wir ausgefüllt sein werden mit Gott. Gott, von dem es heißt, er ist der Vater, er ist die Liebe, er ist die Gutheit. Und der wird uns vollkommen ausfüllen. Ist das nicht eine herrliche Zukunft? Ist das nicht ein guter Grund zu harren auf das, was kommen wird? Und ich glaube tatsächlich, Jesus bewahrt uns jetzt für eine Zeit der vollkommenen Einheit mit Gott. Jetzt werden wir dafür bewahrt, in dieser vollkommenen Einheit mit Gott zu leben. Unglück, Tod, Krankheit, Sterben, selbst die Sünde wird nicht für immer herrschen. All das wird vergehen. Das schon beschlossene Gericht über die Sünde, den Tod und den Feind, wird kommen, es wird gerichtet werden und Jesus wird alles übergeben und er übergibt alles dem Vater. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, mich selber auch, lasst uns schauen auf ihn. Lasst uns nicht auf die Welt schauen. Und wenn dir die Welt zu viel ist, dann vielleicht gibt es, wir hatten erst ein Gespräch mit einer Bekannten von uns und die sagte zu uns, sie hat nicht diesen Blick in den Himmel und die sagte zu uns, weißt du, eine Zeit lang konnte ich die Tagesschau nicht mehr angucken, weil mich das so runtergezogen hat. Ja? Und jetzt können wir gerne darüber diskutieren, darf ich meinen Blick verschließen vor der Welt? Und können wir gerne machen. Wenn du merkst, dass es deinen Blick wegwendet vom Himmel und von der Herrlichkeit, ja, dann lass die Finger davon, dann guck halt nicht dahin. Ja? Dann füttere den Geist in dir und nicht die Neugier deiner Seele. Wenn du merkst, dass das gut für dich ist. Einfach, schau einfach so hin. Jetzt ist es dran, auf ihn zu sehen, verwandelt zu werden und der Welt seine Herrlichkeit, die unsichtbar ist, zu verkündigen. Amen.